Herzlich willkommen beim Textquartett, dem Podcast des NWW Verlags. Heute mit den Gastgebern Dr. Nadja Altenburg aus Hamburg, Dr. Florian Holle aus dem schönen Fürstenwalde und mir, Eva Oertel aus München. Matthias Hildebrand lässt sich für heute entschuldigen, hätte aber wahnsinnig gerne mitgemacht, denn wir haben total spannende Fragen. Und die Einstiegsfrage lautet, was haben ein Hangar, ein Taxi, ein Spind und ein Standcontainer miteinander gemeinsam? Die Antwort darauf wird uns unser heutiger Gast geben, der alles zusammenführen kann und alle Entwicklungen bestens kennt und witzigerweise, und das ist dann die Überleitung zum Thema Betriebsstätten, heute aus unserem Stammhaus bei We Are Producers, nämlich aus dem schönen Prenzlauer Berg, zugeschaltet ist. Wir begrüßen ganz herzlich meinen lieben Kollegen aus dem BMF, Christoph Ott.
Hallo zusammen. Ich würde sagen, wir machen aber keine Gewinnzuordnung oder Verteilung aus dem Stammhaus an die Betriebsstätten.
Ja, welcher Gewinn? So, Christoph, herzlich willkommen. Ich habe ja gesagt, so viel Spaß für so wenig Geld. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Ich habe die Aufgabe, dich kurz vorzustellen. Du bist Referent im Bundesministerium der Finanzen und zwar genau genommen im Referat 4b2, Grundsätze der DBA-Politik. Das klingt schon gut. Und zwar seit März 2023. Zuvor warst du bei WIPOC aktiv, von 21 bis 23 und hast Jura studiert, Referendariat am LG Freiburg. Unter anderem warst du am FG Baden-Württemberg und du warst auch während des Referendariats beim Bundesverfassungsgericht und zwar bei der ehemaligen Verfassungsrichterin Monika Hermanns. Da kommt dann gleich wieder das Thema ins Spiel, was Eva schon ansprach, worauf mein Mikrofon steht. Das steht diesmal nicht auf einem besonders dicken, sondern auf einem dünnen Heft, nämlich diesem kleinen hier, was meine Mitstreiter jetzt sehen. Deutscher Finanzgerichtstag, 100 Jahre deutsche Finanzgerichtsbarkeit, und zwar aus dem Jahre 2018. Da hat Frau Hermanns einen Vortrag gehalten, den ich außerordentlich spannend fand. Das hat mich sofort daran erinnert, als ich deinen Lebenslauf gelesen habe. Und ich kann mir vorstellen, dass das durchaus spannend war. Du kannst uns ja noch ein, zwei Anekdoten aus der Zeit erzählen. Darfst du nur nicht, aber vielleicht machst du es trotzdem. Davor hast du, glaube ich, noch in Ludwigsburg studiert und zwar Bachelor of Laws, richtig? Heißt das jetzt so?
Genau, also der ehemalige Diplom-Finanzwirt ist jetzt ein Bachelor. Im Zuge des Bologna-Prozesses. Der ist auch in der Finanzverwaltung angekommen.
Da werden einige dran zu knabbern haben. Wir beginnen ja immer mit einer gewissen Einstiegsfrage für die Lockerheit. Die heißt diesmal, von mir kommt sie nicht, ja. Was reizt dich am Steuerrecht und an deiner Tätigkeit im BMF? Und was wäre eine echte Alternative, wenn man dich abwerben wollte? So, Christoph, jetzt mal los.
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und mit euch über das internationale Steuerrecht zu sprechen. Was reizt mich am Steuerrecht? Ja, zum einen, dass es hochkomplex ist, aber auch dann irgendwie wieder die einfachsten Lebenssachverhalte umfasst, wie zum Beispiel, was passiert, wenn einer aus Deutschland nach Basel geht und da Taxi fährt. Und darüber kann man sich dann streiten über Jahre, Jahrzehnte hinweg, bis man in München landet und dann eine Entscheidung darüber hat, wer da die Gewinne besteuern darf oder auch nicht. Und dass es praktisch jede Phase des Lebens irgendwie berührt, aber teilweise hochkomplex, zu komplex ist, das reizt mich daran. Und an meiner Tätigkeit im BMF reizt mich besonders, dass ich das Gefühl habe, dass man hier irgendwie was bewegen kann und ich vor allem eine extreme Lernkurve habe und auch Verantwortung übernehmen darf. Gerade auch, du sprachst von den Grundsätzen der DBA-Politik, wenn man andere Länder mit anderen Ländern verhandelt, bei der OECD tätig ist. Das ist einfach schon eine runde Sache. Insofern wird es natürlich auch schwierig, mich abzuwerben, gerade weil ich sehr zufrieden bin und mir nicht vorstellen kann, irgendwie was, du sprachst davon, Florian, was Höheres zu machen, keine Verschlechterung. Das ist gerade schwierig. Aber wenn mir jetzt irgendeiner zusichert, dass man in meiner neuen Tätigkeit die Gewerbesteuer und das Sonderbetriebsvermögen abschaffen darf, dann würde ich das durchaus als Wechselgrund annehmen.
Gut, also kommt ausschließlich ein Wechsel innerhalb des Bundesfinanzministeriums in Frage, wenn ich das richtig verstehe. Schauen wir mal, was noch so passiert.
Aber es ist ja wunderbar, dass du dich so für das Steuerrecht begeisterst. Ich glaube, da haben wir einiges gemeinsam. Im Jurastudium gab es nur so einen Spruch, Jura ist trocken, Fragezeichen. Ich habe jeden Tag Tränen in den Augen. So ähnlich kann man das wahrscheinlich aufs Steuerrecht manchmal übertragen, aber ich teile deine Auffassung, dass es einfach wahnsinnig lebensnah ist und man jeden Sachverhalt, über den die Menschen gar nicht nachdenken, eigentlich steuerlich analysieren kann. Und so auch unser heutiges Thema mit der Betriebsstätte. Ne? Wann habe ich eigentlich eine Betriebsstätte? Was macht eine Betriebsstätte aus? Das Institut, das Rechtsinstitut der Betriebsstätte wurde vor mehr als 150 Jahren bereits entwickelt. Damals noch dem Gedanken, dass wenn irgendwo was passiert, ist auf jeden Fall auch physisch etwas präsent. Da haben wir ja auch einige Diskussionen seit mehreren Jahren, ob das noch aktuell ist. Aber bleiben wir erstmal in der irdischen Welt der Betriebsstätte. Sind da nicht mittlerweile alle Fragen längst geklärt?
Ich glaube, die Antwort darauf, Nadja, hast du selber vorweggenommen. Vor 150 Jahren haben wir ganz anders gewirtschaftet. Das werden jetzt vielleicht unsere Fälle, die wir dann besprechen mit irgendwelchen Taxis, Spinden und Standcontainer. Die gab es sicher vor 150 Jahren auch schon. Aber die Fragen, die sich natürlich da inhärent stellen, ändern sich natürlich auch immer mit der Art des Wirtschaftens. Und da sind wir vielleicht in Deutschland noch ein bisschen sehr industrieorientiert. Aber die wirklich wichtigen Fragen der Zukunft sind natürlich eher die, ja, jetzt nicht metaphysischen, aber die, die sich dann vielleicht einfach von diesem, ich habe eine Ziegelfabrik und da kommen Ziegel vom Förderband raus, lösen. Insofern, genauso wie alles in der Zeit fließt, fließt halt auch der Betriebsstättenbegriff.
Jetzt befassen wir uns heute ja nicht mit den Fragen von Pillar 1 und Umsatzbetriebsstätten und digitaler Präsenz, sondern sind tatsächlich ja mehr beim Taxifahrer und dem Rollcontainer und dem Spind. Was sind denn hier die Fragen, die euch aktuell beim BMF beschäftigen?
Also zum einen beschäftigt uns natürlich schon so ein bisschen die Frage, wir haben uns zuletzt 1999 an Weihnachtstag dazu geäußert, was Betriebsstätten sind oder sein könnten. Ob da nicht einfach auch nach einer Generation sozusagen vielleicht wieder mal Zeit ist, da was zu machen. Daran arbeiten wir. Dann beschäftigen uns natürlich irgendwie auch so die immer als Nachwehen der Corona-Pandemie verschriebenen Zustände. Irgendwie, was passiert, wenn ich im Homeoffice bin? Was passiert, Gottlob, wenn ich im Homeoffice über die Grenze hinweg nicht im Staat meines Unternehmens tätig bin? Und das beschäftigt nicht nur uns, sondern letztlich auch alle Welt und die OECD.
Da hast du, glaube ich, schon einen ganz großen Brennpunkt angesprochen, den wir immer wieder auch im Podcast mal mehr, mal weniger deutlich thematisiert haben. Aber kann man da irgendeinen Zwischenstand vermelden? Wo stehen wir denn beim Thema Homeoffice-Betriebsstätte nach den nationalen und internationalen Gesprächen aktuell?
Also vielleicht zweigeteilt. Beim nationalen Begriff haben wir ja in dem AEAO, ich glaube in der Nummer 4 zu Paragraph 12, relativ klar gesagt, was für uns national eine Betriebsstätte im Homeoffice sein könnte oder eben auch nicht. Das geht in die Tendenz eher nicht. International sind wir im Austausch auf Ebene der OECD und da geht auch einiges und auch einiges voran. Final sind wir noch nicht fertig natürlich, aber es kommt natürlich auch immer ein bisschen so raus, was die verschiedenen Herangehensweisen sind. Also ganz plakativ, in Deutschland sitzen eher die Konzerne. Die Menschen, die über die Grenze hinweg im Homeoffice arbeiten, sind eher nicht in Deutschland dann für diese Konzerne tätig. Da ist ja ein reines deutsches Interesse, sage ich mal, Geld spricht, dass die Betriebsstätten eher nicht zahlreich im Homeoffice im Ausland sind. Aus einer anderen Perspektive eines anderen Landes kann das natürlich komplett andersherum sein.
Diese Herangehensweise finde ich ja schon mal pragmatisch, ja, vom Ziel her gedacht, steht aber so ein bisschen, sagen wir mal, im Widerspruch zu dem, was der BFH hier entscheidet in der Vergangenheit. Ich glaube, wir müssen an der Stelle mal verweisen auf Folge 36, die Betriebsstätte im internationalen Kontext mit Solveig Glatz. Und da haben wir auch am Ende über Homeoffice gesprochen und Solveig hat mit Blick auf ihre Dissertation das Thema Verfügungsmacht angesprochen. Sehr spannend. Ich würde sagen, es lohnt sich immer noch, da mal reinzuhören. Und ich glaube, wir hatten auch so ein Stück weit die Conclusio, dass die Frage der Betriebsstätte, wann habe ich sie und wann habe ich sie nicht, die OECD beschäftigen sollte in naher Zukunft, weil diese Ungewissheit, die damit einhergeht und auch der Streit, der ja im Zweifel zu Lasten des Steuerpflichtigen ausgetragen wird, eigentlich ja, sagen wir mal, aus meiner Sicht zumindest nicht hinzunehmen ist. Ja, es muss ja irgendwie klare Abgrenzungskriterien geben. Jetzt nicken Christoph und Eva sofort, weil die haben wir ja jetzt nach der Entscheidung, die wir jetzt besprechen wollen, oder?
Also vielleicht vor die Klammer gezogen, weder Christoph noch Eva noch die Verwaltung noch das BMF wollten in diese Thematik Mikrobetriebsstätten, ich sag mal in Anführungsstrichen, weil das immer so ein bisschen als Ding kursiert, Atomisierung des Betriebsstättenbegriffs eintauchen. Das war eine Idee der Rechtsprechung. Ja, eigentlich angefangen mit den Spind-Urteilen und jetzt fortgeführt mit dem Taxi-Urteil, das wir heute dann besprechen. Ich will nichts vor die Klammer nehmen. Ich glaube, wir reden einfach mal über das Taxi-Urteil, lieber Christoph, und dann versuchen wir irgendwie so erste Linien zu ziehen.
Gerne, Eva. Ich würde nur einmal gerne noch zu Florian vielleicht nachtragen, zu diesem vom Ziel her denken. Ja und nein. Also natürlich müssen wir irgendwie, wenn wir den Prozess strukturieren, wie wir uns einbringen wollen bei der OECD, schauen, was möchte Deutschland, was ist das deutsche Interesse und dann sozusagen davon ausgehend eine Metrik definieren, wo wir hinwollen. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass Deutschland da irgendwie durchregiert. Das kann es natürlich auch nicht sein. Deswegen geht es natürlich auch um einen insoweit empathischen Approach, einfach zu sehen, wo wir den meisten Mehrwert heben und diese anderen Ansichten dazu vereinen und insofern vielleicht, um das aufzunehmen, also es wird in nächster Zukunft eine Äußerung der OECD dazu geben, aber nächste Zukunft natürlich in OECD-Zeitaltern.
Absolut, das verstehe ich auch, aber am Ende ist ja die Frage der Betriebsstätte nicht ausschließlich eine wissenschaftliche, sondern eine, die enorme fiskalische Bedeutung hat und insoweit auch eine politische Frage, ja, wann ein Land eine Betriebsstätte erkennen will. Jetzt ist das eben nichts, was man rein national bestimmen kann, sondern eben ein globales Thema. Aber ich glaube, das darf man dabei nie im Hintergrund, darf man dabei nie vergessen, dass es eben am Ende auch eine politische Frage ist, die Frage der Betriebsstätten und der Verteilungskampf von Steuersubstrat, der dahinter steckt. Das glaube ich, ist ja offenkundig, wird aber, glaube ich, allzu oft irgendwie in den Details, in denen man sich ja auch gerne dann vergräbt, vergessen.
Reiht sich gleich zusammen mit den Verrechnungspreisen.
Aber das ist, glaube ich, eine noch perfektere, Florian, Überleitung zu dem Taxifahrerurteil und vielleicht jetzt ganz abstrakt vor die Klammer gezogen. Wenn man jetzt zurückblickt auf diese Verfahren, dann ist zumindest meine Meinung, dass das wenig überraschend ist, wie das wirtschaftlich oder steuerrechtlich zugeordnet wurde. Auch wenn das jetzt vielleicht überraschend klingt, aber jetzt nur meine Ansicht, was ist denn passiert? Am Ende wurde da besteuert, wo der Wertschöpfungsbeitrag geleistet wurde. Der Flugzeugingenieur mit seiner Firma in England, der nur in Deutschland im Hangar gearbeitet hatte, wurde in Deutschland besteuert. Der Taxifahrer, der zumindest nach dem Urteilssachverhalt allein in der Schweiz Taxi gefahren ist, wurde in der Schweiz zur Steuer herangezogen. Sodass das vielleicht übergeordnet natürlich schon in die von dir angesprochene Richtung geht, wo ordnen wir zu und vielleicht auch einfach in Zukunft so ein bisschen mehr handlungsleitend sein. Und ich glaube, der BFH macht uns da die Tür auch auf dazu, so ein bisschen zu sehen, wo wird denn was gemacht.
Und dann schauen wir uns das doch vielleicht einfach mal an. Du hast schon dem Grunde nach wichtige Punkte des Sachverhalts vorweggenommen. Ich würde den Sachverhalt für alle, die das Urteil noch nicht selber gelesen haben, einfach mal versuchen, kurz zusammenzufassen. Wir haben, und das hast du schon herausgearbeitet, im Prinzip einen in Deutschland voll ansässigen Kläger, der zusammen mit seiner Ehefrau dem Grunde nach auch hier in Deutschland veranlagt wird. Der betreibt aber ein Taxiunternehmen und das genau nicht in Deutschland, sondern ausschließlich in der Schweiz über eine Taxifunkzentrale, die als Genossenschaft organisiert ist, in Basel. Und im Rahmen dieser Genossenschaft gibt es eben diverse vertragliche Vereinbarungen, eben unter anderem, dass man die dortigen Einrichtungen benutzt und zu den dortigen Einrichtungen gehört ein Büroraum mit einem Schreibtisch, mit der typischen Schreibtischausstattung und dazu gehört eben auch ein entsprechende Hardware im weitesten Sinne. Unter anderem ein beschrifteter Standcontainer, um den dann auch mal gleich ins Spiel zu bringen. Der Kläger hat noch zwei weitere Mitarbeiter, die er über diese ganze Funkzentrale entsprechend organisiert und erbringt in der Zentrale auch gewisse Arbeiten, Paperwork, auch Vorarbeiten, zum Beispiel betreffend die schweizerische Einkommensteuererklärung. Er kann in der Schweiz eben alle möglichen Taxileistungen erbringen, er kann auf öffentlichen Plätzen parken, öffentliche Räumlichkeiten nutzen und unterliegt dort der Einkommensteuer und der Bundessteuer. Die Schweiz selber, das ist ganz spannend, hat zunächst keine Betriebsstätte angenommen und Deutschland hat nach einer entsprechenden Prüfung den gesamten Gewinn in Deutschland zugeordnet. Allerdings wurde auch ein Verständigungsverfahren initiiert und auf Basis der Verständigungsvereinbarung, die getroffen wurde, wurde eine Vertreterbetriebsstätte zwischen beiden Staaten vereinbart, die eben Teile des Gewinns dann der Schweiz zugeordnet hätte. Der Kläger hat das Ganze aber nicht akzeptiert, sodass es dann ausschließlich auf die Ergebnisse des gerichtlichen Verfahrens ankam und im Rahmen des Verfahrens in der ersten Instanz hat das Finanzgericht der Klage vollständig stattgegeben und hat dann eine Betriebsstätte des Klägers in der Schweiz angenommen und den Gewinn vollständig der Schweiz zugeordnet. Soweit mal im Groben der Sachverhalt, lieber Christoph. Du kannst natürlich gerne ergänzen, wenn du noch essentiell hinzufügen möchtest.
Also ich würde vielleicht einfach nur einmal hinzufügen, dass in dieser Taxizentrale zumindest laut Sachverhalt irgendwie 3 Schreibtische waren auf 3 Mitglieder der Taxizentrale. Dafür aber vielleicht nachher später noch dazu, warum das interessant sein könnte.
Florian, willst du die Essentialia des BFH vorstellen?
Oh, die Pressemitteilung oder Pressemeldung. Die ist ziemlich lang. Ich lese sie einfach vor. Der BFH bestätigt die Entscheidung des Finanzgerichts, die Einkünfte des Taxiunternehmers in Deutschland unter Progressionsvorbehalt steuerfrei zu stellen, da in der Schweiz die Voraussetzungen einer abkommensrechtlichen Betriebsstätte erfüllt seien. Wer diese Entscheidung liest und Berater ist, der wird sofort sagen, ja, warum denn auch nicht? Ja, der Berater ist ja immer, sagen wir mal, so ein Stück weit emotional beim Steuerpflichtigen. Und wenn man die Entscheidung das erste Mal liest, wird man sagen, ja, natürlich hat er da eine Betriebsstätte. Je länger man drüber nachdenkt und sich mal einen umgekehrten Fall vorstellt, desto mehr wird man feststellen, vielleicht ist es doch nicht so. Hierfür sei die Verwurzelung des Unternehmens mit dem im Ausland belegenen Ort der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit maßgebend. Diese Verwurzelung folge aus einer Gesamtwürdigung der in Wechselwirkung zueinander stehenden Merkmale. Ich wiederhole, der in Wechselwirkung zueinander stehenden Merkmale der zeitlichen und örtlichen Festigkeit der Geschäftseinrichtung sowie der dauerhaften Verfügungsmacht des Unternehmens über diese Geschäftseinrichtung. Der persönliche Standcontainer sei insoweit ein Indiz, wiederhole, ein Indiz für die dauerhafte Verfügungsmacht über die Geschäftseinrichtung. Hier den Büroraum. Ja, ob der Container feststehen muss oder nicht, darüber können wir dann gleich nochmal sprechen. Darüber hinaus seien in diesem Büroraum nicht nur Hilfstätigkeiten ausgeübt worden. Die Tätigkeit eines Taxiunternehmers mit mehreren angestellten Taxifahrern erschöpfe sich nicht allein im Fahren von Taxis zum Zwecke der Personenbeförderung, denn die anderen 4 müssen wahrscheinlich irgendwie koordiniert werden. Vielmehr gehörten hierzu auch die geschäftsleitenden und zentralen unternehmerisch-administrativen Tätigkeiten, die der Taxiunternehmer in den Büroräumen in der Schweiz ausgeübt habe. Das ist eigentlich ja eine schöne Zusammenfassung, die aber genauso viele Fragen zum Sachverhalt aufwirft. Überhaupt, glaube ich, muss man, um diese Entscheidung wirklich würdigen zu können, den Sachverhalt genau lesen, weil da steckt, glaube ich, dann ganz viel drin. Und am Ende ist es aus meiner Sicht bei Betriebsstätten doch immer eine Einzelfallfrage. Aber Christoph, wenn du jetzt auf diese Entscheidung blickst, wie würdest du sie einordnen? Und dann die Anschlussfrage, findest du sie hilfreich für die Praxis?
Also ich würde sie zweierlei einordnen. Zum einen finde ich das immer interessant, sich zu fragen, dass natürlich wir unsere Leitlinien ableiten aus BFH-Urteilen, aber 99,9% der Fälle ganz klar sind und nie beim BFH landen. Das heißt eigentlich, alles, was beim BFH landet, ist schon geeignet, sich über 2-3 Instanzen, wenn man die Rechtsbehelfsstelle dazu nimmt, darüber zu streiten. Das heißt, erste Leitlinie sozusagen, bloß weil hier jetzt irgendwie der Taxifahrer die Betriebsstätte in der Schweiz hatte oder nicht, ist nicht jeder andere Fall, der sonst glasklar ist, auf einmal streitbefangen. Im zweiten finde ich die Entscheidung tatsächlich sehr hilfreich, aus auch wieder 2 Aspekten. Zum einen sagt der BFH in einer Randziffer relativ klar, dass er für die abkommensrechtliche Betriebsstätte für das Tatbestandsmerkmal der festen Geschäftseinrichtung eigentlich darauf abstellt, was er sonst macht mit seiner Geschäftseinrichtung, der gewissen Dauer, in denen die Geschäftseinrichtung vorliegen muss und der Verfügungsmacht über die Geschäftseinrichtung. Das heißt, er führt eigentlich zu einer hohen Synergie und einem Gleichlauf mit dem nationalen Betriebsstättenbegriff. Und zum anderen finde ich, dass er wirklich, also vorbildmäßig im Sinne eines zweiten Staatsexamens Obersätze bildet und subsumiert, was man zumindest, ohne jetzt den BfH groß kritisieren zu wollen, aber in dem Vorurteil zum Flugzeugingenieur anders sehen konnte, wo der ganze Obersatz in einer Randziffer war und die ganze Subsumption in einer Randziffer am Stück runter, ohne Untergliederung und ohne alles. Das mag jetzt sicherlich vielleicht auch daran liegen, dass ich das gerne anders formatmäßig aufbereitet gelesen hätte, aber das ist zumindest jetzt klargestellt. Und als drittes, und da vielleicht ein Transparenzhinweis, dass das BMF ja dem Verfahren beigetreten war und ich dann in München in der mündlichen Verhandlung war, finde ich es auch gut, dass wir jetzt endlich mal Äußerungen dazu haben, wie denn diese abkommensrechtlichen Begriffe der Hilfstätigkeiten und ausschließlich vorbereitenden Tätigkeiten mal inhaltlich mit Leben gefüllt werden. Sodass ich, glaube ich, schon zu dem Schluss kommen würde, dass es hilfreich ist für die Praxis und man damit gut arbeiten kann. Auch wenn man sicherlich im Einzelnen da noch anderer Meinung sein kann, aber so ist es ja immer.
Du hast es schon angesprochen, das Spind-Urteil ist ja in der Praxis kritisch aufgenommen worden. Ich erinnere da zum Beispiel an das letzte Steuerforum im BMF, wo du auch selber aktiv auf dem Panel mitdiskutiert hast und sowohl die Verwaltung eben ein bisschen, also durchaus kritisch mit den einzelnen Kriterien umgegangen ist, aber erstaunlicherweise auch wirklich viele Wortmeldungen von Unternehmern oder Unternehmensvertretern aus dem Publikum. Und damals allein der BfH-Vertreter, Herr Dr. Schwenke, sozusagen versucht hat, irgendwie alle Fäden wieder sinnvoll zusammenzuführen. Lange Rede, kurzer Sinn, auch das Spind-Urteil ist auch noch nicht veröffentlicht im Bundessteuerblatt. Kann man jetzt infolge des Taxi-Urteils mit einer zeitnahen Veröffentlichung von einem oder beiden Urteilen reden? Oder wie ist der Fahrplan, wie geht man weiter damit um?
Und vielleicht noch ergänzen, bevor du darauf antwortest, inwiefern du die beiden Urteile gleichsetzt oder wo du differenzieren würdest, auch vom Sachverhalt.
Genau, also die Eva, wie du weißt, ist das natürlich immer eine Entscheidung seitens BMF und den Ländern. Das heißt, ich kann da nichts vorgreifen. Mein aktueller Stand ist allerdings, dass im Zuge dessen, was ich schon erwähnt habe, dass wir uns vielleicht seitens des BMFs irgendwann mal wieder zu Betriebsstätten äußern, das natürlich auch darin verarbeitet werden wird. Ich persönlich sehe eigentlich kein großes Problem damit, das, sag ich mal, zu veröffentlichen, aber nur meine persönliche Meinung dazu, weil ich das eigentlich auch jetzt gelungen finde als Linie, die der BfH da letztlich gefunden hat. Und ich meine, Nadja, der größte Unterschied ist natürlich in Anführungszeichen, dass die Fälle halt 180 Grad entgegengesetzt sind, nämlich In- und Outbound-Fall. Aber auch da, ich finde, man muss natürlich, wenn man das eine Mal die Betriebsstätte bekommt beim Flugzeugingenieur, das halt auch hinnehmen, dass man das andere Mal sie nicht bekommt.
Also ich dachte, es ist eher vom Sachverhalt als von der Konstellation Inbound, Outbound. Aber beim Spind, es war ja auch noch ein Rollspind, darüber haben wir ja noch in Köln gewitzelt, inwiefern das dann eine feste Geschäftseinrichtung ist, wenn es eigentlich ein Rollspind ist. Und er ja auch nicht in seinen in einem fremden Hangar tätig war, ne?
Ich finde aber, was zumindest wenn ich es lese, jetzt klar ist, dass hier nicht der Rollspind oder der Rollcontainer die Betriebsstätte ist, sondern der Büroraum.
Genau.
Und der Rollcontainer, sagt der BfH, nur ein Indiz für die Unternehmenstätigkeit darin ist. Also für den der Bürocontainer. Also der Büroraum, der an sich eine Betriebsstätte sein kann, wird durch die personenbeschränkte Nutzungsstruktur des Rollcontainers zur konkreten Betriebsstätte des konkreten Taxiunternehmers.
Ja.
Und wenn man das, glaube ich, zurückbesinnt und dann die Gegenwart durch die Vergangenheit versteht, würde man praktisch im Flugzeugingenieurfall in meiner Denke auch sagen, dass jetzt vielleicht nicht der ganze Hangar, aber zumindest irgendein Raum innerhalb dieses Hangars, ich weiß, da kann man ja teilweise die Wände zufahren und dann ein Flugzeug abtrennen und so, die Betriebsstätte ist und nicht der Spind. Mhm. Also wir suchen nicht irgendwelche Mainzelmännchen, die im Spind arbeiten, sondern der Spind macht auch hier diesen räumlichen Bereich zur Betriebsstätte konkret des Flugzeugingenieurs.
Und ich glaube, das ist doch schon erstmal, muss man ja zugestehen, wirklich eine gute Nachricht, dass man von diesen lästigen Diskussionen, ist der Spind eine Betriebsstätte, ja oder nein? Ist der Spind verwurzelt, ja oder nein? Ich verstehe diese Entscheidung so, dass man sich von diesen Diskussionen lösen kann, denn der Spind ist im Zweifel nur, wie ich ja beim Vorlesen versucht habe zu betonen, ein Indiz. Ich habe das so verstanden, selbst wenn es den Rollcontainer nicht gäbe, hätte es hier unter Umständen auch zu einer Betriebsstätte kommen können. Dieser Rollcontainer ist ein Indiz. So, ja. Das finde ich erstmal hilfreich, weil diese Diskussion, kann der jetzt oder hat der seine Klamotten da tagsüber reingehangen oder nicht reingehangen, die wir ja bei dem Flugzeugmechaniker hatten, wo der BFH ja, sagen wir mal, sehr kreative Lösungsansätze für gefunden hat, ja, nach dem Motto, der hatte die irgendwie, wie war das, der hat die nicht mit nach Hause genommen, also müssen sie da drin gehangen haben, so im Umkehrschluss. Das war ja, also, sehr kreativ, fand ich. Diese Diskussion halte ich jetzt so ein Stück weit für beendet, weil man doch irgendwie mit einer etwas größeren Brille wieder drauf gucken muss.
Da würde ich dir in der Tendenz zustimmen, Florian. Vor allem ist das natürlich so ein Ende von irgendwelchen Praxislisten, von wegen baut nie einen Spind auf oder macht da nie euren Namen drauf oder wenn dann nur abreißbar mit so einer kleinen Folie und nicht mit einem Blechschild oder was auch immer. Aber natürlich hat das, eben deswegen bleibt es ja ein Indiz, schon Auswirkungen dahingehend, dass halt irgendwann. Also das Problem an dem ganzen Betriebsstättenbegriff ist ja, sage ich mal, in der Rechtsfolge ist das halt schwarz oder weiß und in der Herleitung, wann es umkippt, ist es halt eine Grauzone. Und irgendwann ist halt so viel erreicht, dass dann halt eine Betriebsstätte vorliegt und davor ist halt keine. Aber das kann ja letztlich einfach 1% Sachverhaltsvariation sein.
Und da ist jetzt also intellektuell die spannende Frage, gibt es da eine Bandbreite wie bei Verrechnungspreisen oder gibt es nur den einen Punkt, ab dem ich eine Betriebsstätte habe? Es kann ja nur 0 und 1 geben wahrscheinlich. Und der ist ja von Sachverhalt je Sachverhalt anders. Warum? Wegen dieser, jetzt muss ich wieder gucken, wo ich mir das hier so schön unterstrichen habe, wegen dieser Wechselwirkung, hieß es Wechselwirkung, zueinander. Ja, also da bin ich mir nicht sicher, ob ich das schon hinreichend verstanden habe, diese Wechselwirkung zueinander. Das, also die Hoffnung, die ich eben hatte und versucht habe auszudrücken, dass es dadurch klarer wird, schwindet hier, weil mit Blick auf Wechselwirkungen ist dann meine Klarheit wiederum beseitigt. Habt ihr, das frage ich jetzt mal in die ganze Runde, schon verstanden, was ich damit auf sich haben könnte?
Also ich lasse dem Christoph gerne den Vorteil und stimme ihm dann zu. Das machen wir im Länderverhältnis auch immer so.
Sehr gut. Wenn das nur so wäre, dann reine Lüge. aber Florian, vielleicht als Antwort. Ich würde da wieder zurück an den Anfang unseres Gesprächs. Da sprachst du davon, du hast die Entscheidung zum ersten Mal unbefangen gelesen sozusagen und dachtest, wie kann man darüber streiten?
Ja.
Und ich glaube, das ist ein gutes Indiz dafür, dass man, warte ich mal, sag ich mal, sagt, früher hieß das im Jurastudium ein Judiz entwickeln. So.
Beim ersten Judiz habe ich ohnehin meine Stärke.
Perfekt, sehr gut. Dann sollte man vielleicht einfach in Zukunft dich fragen, wenn man so schwierige Fälle hat, dann können wir ja da viel Streit vermeiden. Auf jeden Fall ist, glaube ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, was der BFH sagt, dann ist das, wenn man es jetzt hart kritisieren wollen würde, würde man in irgendwas vom Terminus wie er verschleift die Tatbestandsmerkmale ineinander kommen. Das würde ich aber gar nicht sagen, sondern ich glaube, dass dieser Betriebsstättenbegriff, der ja letztlich die Folge zeitigt, dass einen Staat besteuert in unserem grenzüberschreitenden Verhältnis oder nicht, zwangsläufig so aufzufassen ist, dass das halt, wie du sprachst, von Bandbreite. Ich würde sagen, dass einfach so eine gewisse normative Plausibilitätsprüfung, wenn man so will, gemacht wird. Und zwar, wenn ich jetzt irgendwie 2 Jahre an einem Ort tätig bin, aber da nur einmal in der Woche. Oder ich bin da statt stark räumlich verankert, bin ich, keine Ahnung, ich spinne jetzt rum, in Venedig auf Säulen. Oder fahre mit meiner Gondel da in einem gewissen räumlichen kleinen Bereich rum und bin dann praktisch wenig räumlich verankert, aber stark zeitlich. Oder ich habe ein Coworking Space, wo ich nur eine begrenzte Verfügungsmacht habe über meinen Schreibtisch. Dafür bin ich da aber über mehrere Jahre, wie im Urteilssachverhalt des Taxifahrers. Dann ist eben irgendwann mal so eine Gesamtwürdigung, wie der BFH es ja auch nennt, da, dass man praktisch sagt, okay, das reicht jetzt aus. Praktisch der Nexus ist da, dass man sagen kann, das Unternehmen oder ein Teil des Unternehmens wird eben auch in dieser Örtlichkeit betrieben.
Es ist ja so ein bisschen, es geht ja so ein bisschen in die Richtung Clean Desk Policy, ne? Nur weil ich keinen festen Arbeitsplatz habe, aber ich trotzdem jeden Tag dorthin gehe oder mich dort aufhalte und sozusagen dann demonstriere dadurch, dass ich meine persönlichen Dinge dort lassen kann, ob das jetzt ein Standcontainer oder ein Rollspind ist, ist da an der Stelle sozusagen nicht entscheidungserheblich, sondern das ist ja nur das Indiz dafür, dass ich regelmäßig mich dort aufhalte und meine Tätigkeit von dort aus ausübe. Absolut. Und vielleicht nur das Einzige, was tatsächlich relativ fix ist, so wie ich jetzt dieses Urteil und andere im Kontext lese, ist die zeitliche Dauer von mindestens 6 Monaten. Darauf referenziert er in dieser Entscheidung, aber das ist eine andere Entscheidung vom gleichen Tag, kommen wir vielleicht später noch kurz dazu, 1R39 aus 21, da geht es nochmal um die Frage der Dauer und da wird nochmal fix auf die mindestens 6 Monate andauernde Verankerung abgestellt. Das ist ein fixes Kriterium, aber alle anderen können eben stärker oder weniger stark ausgeprägt sein und dann in der Gesamtschau zu einer Annahme einer Betriebsstätte führen. Also zum Beispiel Verfügungsmacht. Ich muss nicht Verfügungsmacht über das gesamte Gebäude haben. Ich muss nicht die komplette Schlüsselgewalt über alles haben. Aber ich muss halt mit einer Chipkarte oder innerhalb irgendwelcher Öffnungszeiten oder wie auch immer die Möglichkeit haben, da hinzukommen und da gewisse Tätigkeiten auszuüben. Dann habe ich zum Beispiel relativ schwache Verfügungsmacht, aber halt vielleicht andere Kriterien, die vorrangig sind. So in die Richtung würde ich das Ganze interpretieren.
Würde ich Eva zustimmen. Und vielleicht ohne es jetzt völlig der Lächerlichkeit preiszugeben, aber wenn du, Florian, vielleicht nicht nur dich, sondern auch deine Oma fragst,
ja,
ob da jetzt eine unternehmerisch tätig ist in dieser Örtlichkeit und beide kommt dir zum Ja,
ja,
dann ist wahrscheinlich erstmal ein großes Indiz dafür, dass das vielleicht stimmt.
Ja, also das, wenn ich mit meiner Oma übereinstimme, ohnehin.
Das war übrigens eine hervorragende Testfrage von Christoph. Das ist in einem Ministerium immer die Pressetestfrage. Wenn ich den Bürger auf der Straße oder meine Großmutter frage, dann muss der es verstehen mit der Testfrage.
Alle Achtung. Ich würde ganz gerne nochmal über die Randziffern 25 und 26 sprechen. Da stresst der BFH ja die Frage Verfügungsmacht. Und zwar sagt er mit Blick auf eine Entscheidung aus 2009 vom dritten Senat, dass das keine alleinige sein muss. Er schreibt also immer von Mitnutzungsanspruch und Miteigentum. Ja, das widerstrebt ja so ein bisschen den Überlegungen, die wir auch beim Spind noch hatten, mit was Eigenen zum Abschließen. Ja, da ging es ja immer darum, hat er irgendwas, was er irgendwie für sich hat, ja, wo er seine Klamotten unterstellen kann. Das fand ich nochmal interessant und er führt das dann in der 26 weiter aus. Also das kann sogar, er muss im Zweifel noch nicht mal dafür bezahlen, ja, das kann mündlich oder konkludent erteiltes Nutzungsrecht sein. Und dann geht es um die dauerhafte Überlassung personenbeschränkter Nutzungsstrukturen an ortsbezogenen Geschäftseinrichtungen. Also man versucht sozusagen also mit Begrifflichkeiten zu hantieren, um das, was nicht fassbar ist, irgendwie fassbar zu machen. So habe ich das mal für mich gesehen. Ja. Jetzt wissen wir, der Rollcontainer ist ein Indiz. Dort gab es 3 Schreibtische, wobei aber auch nur 3 Personen nutzen konnten. Der hat dort seine Finanzbuchführung vorbereitet, der hat dort wahrscheinlich Mitarbeiterplanung gemacht, was auch immer. Ja, und er konnte dort immerhin. Jetzt hat Christoph in der Vorbesprechung schon die spannende Frage gestellt, oder du hast das ja im Sachverhalt, insbesondere im Sachverhalt hast du es ergänzt. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn dort 3 Schreibtische und 5 Personen gewesen wären? Jetzt sagen wir wieder, die Gesamtwürdigung hätte sich dann immer noch nicht verändert oder eben aber vielleicht doch. Aber mich würde einfach interessieren, Christoph, wie würdest du das einschätzen? Hat diese Zuordnung 1:1 hier, also Schreibtisch zu Person, hier eine besondere Bedeutung gehabt bei der Entscheidung?
Also es hatte natürlich zum einen die Bedeutung, dass man sich fragen konnte, eigentlich war es ja dann ein reiner Zufall, dass er nicht immer seinen gleichen Schreibtisch hatte, weil eigentlich hatten die ja keine Notwendigkeit, da irgendwie eine, wie Nadja nannte es, Clean Desk Policy zu machen, weil bei 3 Leuten mit 3 Schreibtischen hätte man ja auch sagen können, aber gut, vielleicht wollte natürlich immer der Erste, der da ist, den Schreibtisch an der Sonne sozusagen haben. Aber ich glaube auch, dass man sich vor allem in modernen Arbeitsweltumgebungen und so weiter und so fort davon lösen muss, dass da praktisch jeder seinen eigenen Schreibtisch haben muss und nur dann könnte ich eine Betriebsstätte haben, sondern ich würde da auch eher in so eine Richtung gehen, dass man aus einer die Verfügungsmacht, wie du das vorgelesen hast, im Sinne von, ich habe irgendwie einen Anspruch, da tätig zu sein und ungestört und das zu machen, in eine Richtung weiterentwickelt, vielleicht eine Verfügungsmöglichkeit daraus zu machen. Und da würde ich dann die These aufwerfen, wenn ich jetzt in so einem Desk-Sharing-Setting eine realistische Chance, was auch immer das dann bedeuten soll, darauf habe, dass ich meinen Platz bekommen kann. Und die realistische Chance ist dann sicherlich nicht so, dass wenn ich um 9 kommen will, dass ich um 8.59 Uhr noch buchen kann und dann noch einer frei ist. Aber wenn ich da irgendwie mit einem halbwegen Vorlauf und mein Coworking Space eine X-Quote von Schreibtischen auf Personen zur Verfügung stellt, dann würde ich immer noch sagen, dass man da eine Betriebsstätte in diesem Raum haben könnte, auch wenn man dann vielleicht an dem konkreten Tag keinen Schreibtisch bekommt.
Ich muss nochmal an Solveig Glatz erinnern, die uns ja, sagen wir mal, nahegebracht hat, dass sie glaubt, dass wir, jetzt korrigiert mich, wenn ich es falsch sehe, dass sie sagt, dass wir das Verfügungsmacht ja alle falsch verstehen würden, denn wir würden das zivilrechtlich verstehen und das ist aus ihrer Sicht gar nicht zwingend. Wenn ich Christoph richtig verstehe, dann ist Solveig gar nicht so falsch darin, denn zivilrechtlich sind wir ja jetzt doch ein Stück weg davon, weil es geht ja nur um Mitnutzung, ja, und wir wären da ja eigentlich weicher bei der Verfügungsmacht. Sehe ich das richtig?
Ich weiß nicht, ob wir weicher werden. Wir müssen natürlich vielleicht da einfach sehr, sehr genau sein. Ich meine, woran brauche ich denn die Verfügungsmacht? Wenn man jetzt in dem Rollcontainer-Beispiel nimmt und sagt, ich brauche auch Verfügungsmacht am Rollcontainer, dann brauche ich die Verfügungsmacht, wenn man so will, ja nicht am Rollcontainer an sich, sondern an der Art und Weise, wie der Rollcontainer meinem konkreten Unternehmen dient. Wenn das jetzt im Sachverhalt dazu ist, dass ich meine Taxilizenzen darin lagern, dann brauche ich natürlich die Verfügungsmacht an dem Fach des Rollcontainers, an dem die meine Taxilizenzen lagern. Will damit sagen, wenn ich praktisch den Büroraum als Geschäftseinrichtung habe und ich brauche aber für mein Unternehmen nur einen Schreibtisch, dann brauche ich natürlich auch nur Verfügungsmacht an dem einen Schreibtisch. Dann brauche ich natürlich einen Schlüssel, dass ich in den Büroraum komme, aber wenn jetzt zwei andere darin sitzen und die anderen Schreibtische nehmen, die ich eh nicht nutzen könnte für mein Unternehmen, weil ich kann nur an einem Schreibtisch sitzen, dann ist das vielleicht gar nicht so entscheidend. Und so würde ich das verstehen. Nicht im Sinne von, habe ich jetzt einen glasklaren Vertrag darüber, dass ich immer Schreibtisch X in Raum Y nutzen darf oder habe ich eine Chipkarte dazu. Aber ich muss natürlich dahin kommen und die Sachen, die meinem Unternehmen dienen, so nutzen können, dass ich mein Unternehmen da betreiben kann. Und das ist sicherlich nicht immer die komplette Einrichtung, sondern nur die Einrichtung in ihrer dem Unternehmen dienenden Art und Weise.
Aber dem Grunde nach geht es, glaube ich, schon in die Richtung, die wir auch damals mit Solveig diskutiert haben. Weil wenn ich Verfügungsmacht in der traditionellen Lesart definiere als die Möglichkeit, andere komplett ausschließen zu können von etwas, weil ich halt Eigentum habe, dann würde ich ja jetzt im Angesicht dieses Urteils oder der Rechtsprechung sagen, Verfügungsmacht ist eher sowas Positives. Ich habe irgendwie auch die Möglichkeit, es mitzunutzen, aber halt im Rahmen eines geteilten Büroraums oder eines Spinds in einem Hangars und so, wo ich zum Beispiel vielleicht nicht 24/7 Zugang habe, sondern nur innerhalb von gewissen Zeiten, aber da eben positiv berechtigt bin, irgendwas auch zu tun.
Was es mir erlaubt, mein Unternehmen so zu führen, wie es, ja, wie es zu führen ist, ne, sagen wir mal so.
Vielleicht ist einfach das Taxibeispiel dazu super, weil ich mein Taxi fahren ja 24 Stunden in Basel. Und selbst wenn da jetzt ein Schreibtisch drin wäre, aber die drei Unternehmer sich so aufstellen würde, dass da einer immer 8 Stunden drin wäre, also unabhängig davon, dass man wahrscheinlich eher auf der Straße ist, um Taxi zu fahren, aber selbst wenn die sich dann in Schichten da aufteilen würden und man mal annimmt, dass jetzt nicht der Büroraum so schnell abnutzt, dann würde das ja in jeder Schicht auch jedem dienen, unabhängig davon, dass da nacheinander drei Leute drin sind.
Mhm. Absolut.
Ja, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Um einmal kurz die Brücke zu schlagen, also bei meiner Arbeit stellen sich die Fragen ja immer, auch bei dem Homeoffice, ne? Und da ist ja die These immer, naja, wenn der Arbeitgeber dir ein Büro zur Verfügung stellt, an dem du auch arbeiten könntest, aber du freiwillig wählst, zu Hause zu arbeiten, dann ist es schon mal weniger eine Betriebsstätte, auf jeden Fall aus deutscher Sicht, als wenn du gar keinen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt bekommst. Vielleicht kannst du das einmal sozusagen von der Prämisse einordnen.
Genau, ich glaube, die Prämisse kommt auch so ein bisschen aus der aktuellen Kommentierung der OECD. So ein bisschen, ich glaube, das sind irgendwie Texte von 18 und 19 zu Artikel 5 im Kommentar, die aber auch damit anfangen, dass in manchen Fällen Leute Homeoffice machen dürfen, was vielleicht auch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt aus deutscher Sicht gar nicht so viel Unterschied macht, weil wir ja die Verfügungsmacht, also da ist ja die Besonderheit, letztlich, auch wenn man das irgendwie pointiert darstellen will, man ist in seinen eigenen Räumen tätig und jetzt müsste eine Betriebsstätte des Unternehmens, in dem Fall des Arbeitgebers, bestehen. Und selbst wenn man jetzt Verfügungsmacht nicht irgendwie zivilrechtlich beansprucht oder auflädt, würde man ja sagen, der Arbeitgeber muss in irgendeiner Art und Weise über die Privaträumlichkeiten des Arbeitnehmers verfügen. Und da würde ich mich immer zu der These herauslassen, dass das eigentlich nur der Fall sein könnte, wenn jetzt der Arbeitgeber morgen sagt, Nadja, du bist im Homeoffice, aber heute arbeitet Christoph aus seinem Homeoffice und du kommst ins Büro, wenn man es so ganz salopp sagen will. Alles andere wäre für mich auf Basis von irgendeinem Gedanken, wir halten an Verfügungsmacht fest, was wir tun, eigentlich immer keine Betriebsstätte, unabhängig davon, ob du in Hamburg, Köln, Berlin noch ein Büro hättest, in dem du kannst.
Diese Diskussionen zur Betriebsstätte sind ja intellektuell mehr als spannend, das erleben wir ja gerade. Was aber natürlich manchmal dabei in den Hintergrund rückt, ist, dass es eben auch viele Fälle gibt, wo im Wesentlichen Erklärungspflichten aufs Unternehmen zukämen und gar nicht so viel Steuersubstrat. Warum? Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben diese Homeoffice-Betriebsstätte und da haben wir den Mitarbeiter XY, der eben im Homeoffice und das sei es mal eine Betriebsstätte im Ausland arbeitet. Dann erwachsen daraus dann Erklärungspflichten für das Unternehmen. Das, was der Staat, wo der eine Mitarbeiter, der jetzt nicht der CEO ist, das Gewinnpotenzial, was dafür dann auf den anderen Staat zukommt, ist aber im Zweifel ja gar nicht so groß. Da muss man doch eigentlich irgendwie auch mal einen pragmatischen Ansatz für finden, auch auf OECD-Ebene. Ist so meine Hoffnung, ja, weil am Ende sagen die Unternehmen ja völlig zu Recht, wenn das käme, ja, und es wird ja immer wieder der Teufel an die Wand gemalt, das kenne ich auch noch aus meiner Zeit, als ich Interessenvertretung gemacht habe, wenn das passiert, geht die Welt unter, ist immer das Gleiche, ja, auch hirnrissig, aber trotzdem funktioniert es wahrscheinlich seit 25 Jahren so, dass man für solche Fälle eine Lösung findet auf OECD-Ebene und sagt, pass mal auf, da gucken wir drüber hinweg.
Ich möchte noch einen weiteren Fall ergänzen, weil das ist jetzt die OECD-Ebene. Es gibt aber auch den Fall, dass du nationale Betriebsstätte hast, aber nach DBA nicht. Und dann endest du trotzdem mit den Registrierungspflichten und musst eine Steuererklärung abgeben, die aber immer null ist. Also da kann man auch schon national mal was machen.
Ja, natürlich wird es letztlich immer die Fälle geben, aber das heißt ja nicht, dass man die nicht angehen kann. Vielleicht erstmal auf der OECD-Ebene. Ich glaube, und vielleicht auch das jetzt verbunden damit, dass wir eine Äußerung des BfHs zu den hilfs- und vorbereitenden Tätigkeiten haben, dass das auch ein ganz starker Schlüssel sein kann. Auf OECD-Ebene zu sagen, jetzt natürlich nicht auf die einzelnen Personen und ihre Arbeit bezogen, aber vielleicht ist es so, wenn ich die Lohnbuchhaltung mache in einem Riesenkonzern X mit 10.000 Mitarbeitern und jetzt bin ich im Homeoffice tätig, dass das jetzt nicht unbedingt in der Homeoffice-Betriebsstätte begründet. So. Zum anderen, natürlich die von dir angesprochene Frage, Nadja, ist ja mehr so ein bisschen, kann ich nicht die Frage der Gewinnzuordnung schon verbinden mit der Frage, ob überhaupt eine Betriebsstätte begründet wird. So ein bisschen das Pferd von hinten aufsatteln. Wenn ich weiß, es kommt kein Gewinn dabei raus, dann nehme ich auch im ersten Schritt keine Betriebsstätte an. Das ist natürlich insofern komplett neu. Grundsätzlich ist das Bürokratieabbau verwaltungsökonomisch, kann man über alles nachdenken und auch wirklich ernsthaft darüber nachdenken. Aber das ist natürlich auch immer dann die Frage, wie sehr man da vom Ergebnis denkt, weil das Einzige, was, also zum, ich versuche es andersrum. Die Struktur, dass wir erst prüfen, ob eine Betriebsstätte vorliegt und dass wir dann prüfen, was wir der an Gewinnen zuordnen, stellt natürlich sicher, dass wir alle Schritte sauber machen. Wenn wir praktisch sagen, wir prüfen erst, was die Gewinn an Gewinn zugeordnet wird, dann ist natürlich die Tendenz vielleicht schon so, dass man sagt, ja gut, da kommt ja nicht viel bei rum, dann sagen wir halt am ersten Schritt nein. Das heißt, da ist natürlich die Frage dann wieder, die sich stellt, wie stelle ich sicher, dass das trotzdem ordentlich geprüft wird? Aber in der Tendenz hast du natürlich schon recht und das bietet sich für die Homeoffice-Betriebsstättenfälle wahrscheinlich auch sehr an, das so ein bisschen zu verzahnen, weil das ja potenziell zumindest aus deutscher Perspektive mit neuen Anrainerstaaten Hunderte bis Tausende, wenn nicht Zehntausende Fälle sind.
Also nochmal zwei unterschiedliche Fälle. Ne? Das eine ist wirklich, habe ich einen Gewinn, aber der ist minimal. Ob man irgendwie mit Schwellen, Größenschwellen irgendwie arbeiten möchte und sagt, wenn weniger als X, dann entfällt die Erklärungspflicht. So eine richtige Befragungsvorschrift. Und das andere ist ja, ich habe eine Betriebsstätte, aber halt nach DBA nicht. Und deswegen kommt da immer null raus, egal wie ich den Gewinn abgrenze, weil es halt, keine Ahnung, ne, altes DBA, Vertreter, Betriebsstätte, was auch immer. Und deswegen entfällt die Erklärungspflicht. Aber das könnten ja konkrete Ausnahmen sein, um auch sicherzustellen, dass eine Prüfung stattfindet. Ne?
Genau, aber jetzt vielleicht auch, und natürlich prüfst du das immer perfekt und das wird auch immer so sein, aber ich meine, beim Finanzamt muss ja auch jemand in die Lage versetzt werden, nachzuvollziehen, dass nach DBA nichts bei rauskommt und dafür muss diese Person ja auch die Informationen haben.
Nee, nicht, dass nichts bei rauskommt, sondern dass nach DBA schon die Betriebsstätte abgelehnt wird. Nicht sozusagen, dass nichts bei rauskommt, aber im Grunde nach der Betriebsstätte nicht, ne? Also...
Genau, aber auch das muss ja im Sinne der Sachverhalt muss ja zumindest so weit aufbereitet sein, dass die Person das irgendwie nachvollziehen. Also das ist halt immer die Frage, also wie man da den goldenen Weg dazwischen reinfindet, weil wir ja immer noch in einem Veranlagungsverfahren sozusagen sind.
Christoph, du hast mich ja messerscharf ergänzt und zwar gesagt, ja Florian, es geht ja nicht nur um das Vorliegen der Betriebsstätte, sondern gelegentlich auch darum, was man dort tut. Das ist ein schöner Bogen wieder zurück zu unserer Entscheidung, nämlich zur Frage der Hilfstätigkeit. Damit hat sich ja der BFH jetzt auch auseinandergesetzt und hat festgestellt, dass das, was hier eben in diesem Büroraum, dem einen Büroraum mit den drei Schreibtischen stattfand, eben nicht nur Hilfstätigkeiten war, sondern dass das eben administrative Tätigkeiten waren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man das anders sehen kann, wenn der dort seine Finanzbuchführung vorbereitet, Überweisungen macht und alles, was eben zur Koordination von wie viel 4 oder 5 Taxifahrern erforderlich ist, dann ja, das schreibt ja der BFH völlig zu Recht, es besteht nicht nur darin, Taxi zu fahren, wenn man ein Taxiunternehmen leitet mit mehreren Taxifahrern. Das war für mich wieder erstes Judiz völlig klar. Vielleicht, wenn ihr bei der mündlichen Verhandlung wart, könnt ihr ja mal darüber diskutieren, also vielleicht mal berichten, ob das auch in der Verhandlung so klar war. Aber hilft uns denn das jetzt auch mit Blick auf andere Fälle?
Also vielleicht zuerst zur Ergänzung, ausgehend mündliche Verhandlungen, vielleicht auch anders. Ich meine, vor dem BFH-Urteil stand natürlich ein FG-Urteil, Baden-Württemberg. Und da war jetzt zumindest mir auf Basis des FG-Urteils, das ich ja nur hatte, als ich zur mündlichen Verhandlung hingegangen bin, nicht ganz klar, warum jetzt die Person, der Taxifahrer, die Instruktion, Anleitung seiner Taxi-Mitfahrer, sozusagen seiner 4 Angestellten, gerade in diesen Räumen vorgenommen haben soll. Und der BFH sagt ja am Ende dann auch noch, dass keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass nichts in Deutschland gemacht wurde. Das will ich auch gar nicht kritisieren, aber das ist natürlich, wir sind da hingefahren in der Meinung, dass das, was im FG-Urteil steht, nämlich, dass da die Finanzbuchhaltung vorbereitet wird und jetzt nicht zwingend da Schulungen abgehalten werden, aber das ist so. Wenn man den Blickwinkel mal aufmacht, auf was da als Hilfstätigkeiten diskutiert werden im BFH-Urteil. Dann bin ich ganz klar bei dir, wenn das jetzt irgendwie die Mitarbeiter anleiten ist und das Unternehmen führen, die Geschäftsleitung schreibt ja selber der BFH, dann ist das sicherlich keine hilfs- oder vorbereitende Tätigkeit. Bei der Finanzbuchhaltung und Steuererklärung bin ich da schon ein bisschen anderer Meinung, weil ich meine, das sind ja letztlich Sachen, die jedes Unternehmen irgendwo machen muss. Und ich würde schon sagen, wenn das praktisch nicht Kern letztlich ist das ja eine bürokratisch, in dem Fall wahrscheinlich zu Recht auferlegte Last, das zu machen. Wenn das aber jedes Unternehmen unisono trifft und das nicht irgendwie wertschöpfend dazu beiträgt, dass ich mein Unternehmen betreibe, dann finde ich schon, kann man da einen Punkt dafür machen, dass das eigentlich eine Hilfstätigkeit ist zum Unternehmen, die ich natürlich brauche, um meinen Unternehmensbetrieb irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich will ja auch compliant sein. Ja, ich weiß, ich schieße uns jetzt alle hier gerade ins
mich
Aus
mit meiner allem, was Dienstleistung, die ich tagtäglich, ist
genau.
Bloße Hilfsleistung.
Absolut, genau. Aber du hilfst ja dazu, dass Unternehmen, oder du trägst dazu bei durch deine Hilfe, dass Unternehmen ihre Ideen auf den Markt bringen können. Also auch eine Hilfstätigkeit muss ja trotz dessen, dass sie nicht die Haupttätigkeit ist, kann ja trotzdem essentiell sein, aber sie hilft ja trotzdem dazu. Also außer du bist jetzt, also bei dir ist natürlich die Finanzbuchhaltung vorbereiten, das Steuerberaten die Haupttätigkeit logischerweise. Das sagt ja auch der BFH letztlich so ein bisschen, dass natürlich auf das Unternehmen ankommt.
Christoph, ich bin völlig bei dir. Wenn es eine Haupttätigkeit wäre, könnte man sie nicht outsourcen.
Florian, du bist Hilfsleister und wir sind Dienstleister.
Ja, ja, das ist alles okay. Also ich verstehe das schon, dass du hast ja gar nicht, also da habe ich ja gerade mit dem einen Satz, glaube ich, versucht, dann, ne?
Aber vielleicht auch, um das wieder in die wirtschaftliche Schiene zu bringen. Ich meine, wenn der nur in seinem Büroraum sitzen würde und nur Steuererklärungen vorbereiten würde, dann wäre das natürlich ein hochdefizitärer Betrieb. Nämlich, der will ja eigentlich möglichst wenig in seinem Büroraum sitzen und möglichst viel Taxi fahren, um Geld zu verdienen.
Lass uns nochmal eine ganz kurze Sekunde mit Blick auf die zeitliche Fragestellung verbringen. Dauerhaft ist ja hier das Thema. Wir haben am Anfang schon mal die 6 Monate angesprochen. In dem vorliegenden Sachverhalt von 1R 47 aus 21 ist das ja einfach, weil es über mehrere Jahre geht. Und im Klageverfahren ist das erst recht einfach, weil da kann man immer so schön zurückschauen und sagen, ja, wie lange hat sie denn schon bestanden? Wir haben jetzt gelernt mit den 6 Monaten. Aber mit Blick auf eine ebenso junge Entscheidung, nämlich 1R 39 aus 21, Christoph, hast du uns in der Vorbesprechung gesagt, da gibt es auch noch einen spannenden Hinweis des BFH, was die zeitliche Dauer angeht. Hau raus.
Also zum einen bestätigt er seine 6-Monats-Frist dazu. Er macht das aber insofern noch präziser, als dass er sagt, die 6 Monate beziehen sich nicht nur darauf, dass ich irgendwie eine Geschäftseinrichtung habe, innehabe, sondern natürlich auch eine unternehmerische Tätigkeit darin ausübe und auch darauf die 6 Monate bezieht. Also es genügt praktisch nicht, dass ich irgendeine Räumlichkeit 6 Monate zur Verfügung habe, sondern ich muss natürlich auch mindestens 6 Monate darin grundsätzlich was machen. Das wird aus meiner Sicht in der Randziffer 22 klarer als im Leitsatz, weil das da ein bisschen vermengt. Aber genau, das ist so vielleicht der Takeaway aus dieser Entscheidung.
Damit beantwortest du so ein bisschen oder gibst du ein bisschen die Richtung vor der Frage aus dem Off, die uns Matthias mitgegeben hat. Der fragt nämlich, und wir grüßen dich an dieser Stelle ganz herzlich, Matthias. Er fragt, kann ich als Einzel- oder Freiberufler jetzt meine Reisen nach Mallorca dadurch zu betrieblichen Aufwendungen machen, dass ich in einem Shared Office in Palma einen Rollcontainer miete und jedes Quartal dort meine Unterlagen sortiere und über meine Strategie nachdenke und das ordentlich dokumentiere?
Sag bitte ja.
Das kommt natürlich wie immer auf die Gesamtwürdigung des Sachverhalts in seiner Wechselwirkung mit allen Aspekten des Einzelfalls an, aber wenn er natürlich sonst in Deutschland darüber nachdenken würde, wie sein Geschäft läuft und unterm Strich irgendwas bei rumkommt an Gewinnen, dann wird das, also keine Liebhaberei vorliegt, dann wird das sicherlich nicht von Anfang an unmöglich sein.
Ich finde das total spannend. Ich habe nämlich eine Gynäkologin.
Okay, das ist
ja
spannend.
Ich habe keine Gynäkologin.
Das wäre sehr divers.
Merk.
Nochmal, Florian.
Ich bin ja für jeden Lacher zu haben. Eine Mandantin. Und die hat eine Finca auf Mallorca und möchte jetzt gern dorthin ziehen. Insbesondere die Kinder dort zur Schule gehen, im Südwesten der Insel, wie man sich das so bildlich vorstellt. Und fragte mich, ob sie denn die Flugkosten hin zu ihrer Praxis dann als Betriebsausgaben geltend machen könnte. Und jetzt habe ich natürlich einen ganz neuen Ansatzpunkt. Ich werde ihr jetzt sagen, wir können das alles problemlos darstellen. Wir brauchen nur ein Office in Mallorca, wo sie ihre Finanzbuchhaltung vorbereitet und sich über die strategischen Dinge Gedanken macht und sich über neueste Entwicklungen sozusagen in der Wissenschaft in ihrem Fachbereich fortbildet. Und dann können wir überlegen, ob das nicht vielleicht eine Betriebsstätte ist.
Das ist die Freiheit der Beratung. Wir schauen im Nachhinein drauf. Du gestaltest es im Vorhinein.
Wir haben zu dem Thema auch noch eine spannende Veröffentlichung von Kirchner Land, Brennpunkte des internationalen Steuerrechts als Gegenstand steuerlicher Betriebsprüfungen. In der Steuer- und Bilanzen, Ausgabe 10 aus 25, Seite 381. Und damit kommen wir schon zu den Schlussfragen.
Ganz genau, jetzt übernehme ich, lieber Christoph, die von mir allseits so benannten legendären Schlussfragen an unsere Gäste und wie immer auch gerne die Einladung, dass du unsere Oder-Fragen vielleicht nicht nur mit Ja oder Nein kommentierst, sondern uns auch kurz ein bisschen deine Gedanken teilhaben lässt. Die erste Frage hat tatsächlich einen ganz konkreten Background, weil du seit jetzt gerade eben beides live als Gast erlebt hast und beurteilen kannst. Daher die Einleitungsfrage: Frisch serviert oder Textquartett?
Also, da die Aufnahme ja jetzt rum ist, nein, Spaß. Also, beides super, beides ein super Beitrag zum Steuerrecht, da ich mehr im Internationalen daheim bin aktuell und vor allem, weil ich hier in eurem Studio sein darf, in eurem Stammhaus und hier die ganze Technik sehen darf, würde ich jetzt mal für Textquartett votieren.
Mich erfüllt die Frage ohnehin schon mit großer Freude, denn ich war ja, sagen wir mal, bei der Geburtsstunde von diesen beiden Podcasts live dabei. Insofern ist die Auswahl A oder B, egal wie, immer gut.
Aber ihr könntet doch mal eine Kollaboration machen.
Ja, wir hatten ja den Arne schon bei uns, wir hatten den Ronald schon bei uns, wir hatten Christian Käser schon bei uns. Insofern, Eva war schon bei Frisch serviert. Ich ohnehin, die Einzigen, die noch nicht da waren, waren Matthias und Nadja. Das könnten wir mal initiieren, wenn das gewollt ist. Ja.
Ja. Nächste Frage, Bahn oder Flugzeug?
Gerne eher Bahn, wenn das möglich ist. Und sie fährt.
Und gekühlt ist.
Natürlich, ja, und das Bordbistro mehr als Wasser zur Verfügung hat.
Chili con carne. So, Rollcontainer oder Rucksack ist die letzte.
Da verbleibe ich mit Rucksack.
Okay.
Das ist weniger fest
am
Boden verankert und lässt sich besser bewegen. Man ist mobiler damit und begründet nicht irgendwo steuerliche Erklärungspflichten.
Du bist schon in diesen Denkmustern voll drin und gestaltest dein Leben danach. Wunderbar.
Absolut.
Christoph, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Das fand ich hochspannend. Ich habe eine Menge dazugelernt, unsere Hörer hoffentlich auch. Wenn die Anregungen, Hinweise haben, dann wie immer gern an textquartett@nwb.de. Wir danken dem Studio für die Gastfreundschaft für dich und auch für die Aufnahme. Lieben Dank an Eva und Nadja und schöne Grüße an Matthias. Auf Wiederhören.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.